Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Bücher schreiben mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach, Autorin, Verlegerin und Mentorin für andere Autoren und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben, veröffentlichen und vermarkten kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Marco Badilatti und sein Buch mit Herz vom Geschenk der Stille. Dazu begrüße ich ganz herzlich Marco Badilatti als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, lieber Herr Badilatti.
Ich freue mich ebenfalls. Hallo, liebe Frau Forsbach, Sie wieder zu hören und mit Ihnen ein Gespräch zu führen.
Ja, wir beide haben uns ja vor fast 3 Jahren kennengelernt. Ich habe nachgeschaut, das war der 24. Januar 2022. Da haben Sie mir eine ganz lange E-Mail geschickt mit dem Betreff, würden Sie mich begleiten?
Ja.
In der Mail erfuhr ich von Ihrer Liebe zur geschriebenen und zur gesprochenen Sprache, von den vielfältigen Stationen Ihres Lebens, vor allem im Journalismus und im kulturellen Bereich. Sie haben ja sogar mal eine professionelle Kleinbühne gegründet und dabei erfahren, wie schwierig es in der heutigen Zeit ist, sowas über Wasser zu halten. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Situation meines Verlages heute. Und dann wollten Sie etwas Altersgerechteres tun, einen tieferen Traum verwirklichen und ein Buch schreiben. Sie schrieben mir, das lese ich jetzt mal wörtlich ab, bereits mittendrin stecke ich beim ersten Vorhaben. Es beruht auf einem vor einigen Jahren gehaltenen Vortrag, dem einige szenische Lesungen folgten und das ich nun zu einem Buch von rund 150 Seiten ausbauen möchte. Bei diesem Prozess bin ich kürzlich in einer Berner Buchhandlung auf ihr Büchlein Word 2016 für Buchautoren und darin auf ihre weiteren Publikationen gestoßen. Über das Träumen und Schreiben weiß ich aufgrund meiner Lebensgeschichte einigermaßen Bescheid. Technische Einzelheiten habe ich bislang Spezialisten überlassen. In Bezug auf das Publizieren hingegen wünsche ich mir noch etwas Nachhilfe und vor allem eine vertrauenswürdige, lebenserfahrene, sachkundige, positive und lesekritische Persönlichkeit, bei der ich davon ausgehen darf, dass mein Projekt Sie interessiert und die mich bis zum fertigen Buch begleiten würde. Ob gerade Beate Forsbach das ist oder sein könnte, wird sich zeigen. Für heute möchte ich nur abtasten, ob Sie die Thematik aufgrund der unten stehenden kurzen Inhaltsangabe, könnte der Klappentext sein, überhaupt anspricht und falls ja, ob Sie in den nächsten Monaten Zeit und Lust hätten, mir beizustehen und wie das praktisch vor sich gehen könnte. Ja, und so sind wir zusammengekommen, Herr Badilatti. Und wir haben dann im Sommer 2022 einige Monate lang an Ihrem Buchprojekt gearbeitet. Das heißt, Sie haben gearbeitet, wir haben uns so einmal im Monat nur getroffen, natürlich. Ich habe aber auch dann ein bisschen dran gearbeitet, immer mehr, als es zum Schluss ging. Und über dieses Buchprojekt vom Geschenk der Stille, so haben wir es schließlich genannt gemeinsam, da wollen wir heute sprechen. Lieber Herr Badilatti, bitte stellen Sie sich doch jetzt erstmal unseren Zuhörern vor.
Also ich bin 1944 in Zürich geboren und aber im Zurz im Engadin aufgewachsen als Bürger der Südschweiz aus Boschiavo, einer wunderschönen kleinen Stadt in Südbünden und habe nach der Primar- und Sekundarschulzeit bin ich ein Jahr in der französischen Schweiz zur Schule gegangen, in einem Internat, weil unsere Familie war mehrsprachig und wir sind am Familientisch eigentlich mehrsprachig aufgewachsen, was ein großes Glück für uns war. Und mein Vater wollte eigentlich, dass ich das elterliche Geschäft, sie hatten ein Lebensmittelgeschäft und eine Kaffeerösterei in Zurz und wollten, dass der Älteste, der ich war, von 4 Jungen, das Geschäft übernehmen. Aber ich musste mich dann in einem längeren Prozess, Ablösungsprozess durchsetzen, dass ich mich nicht zum Kaufmann, den ich zuerst erlernte und dann auch in der Praxis ausübte, zunächst in der Schweiz, aber auch in Hamburg. Und es war wohl diese Zeit in Hamburg, die mir die Welt eröffnet haben, hat insofern, als ich dann mit der kulturellen Dimension in Berührung gekommen bin. Ich war jeden Abend entweder in der Oper, im Konzert oder im Theater und habe dann gemerkt, wo meine wirklichen Stärken und Interessen liegen. Ja, und dann habe ich natürlich aus Erwerbsgründen zuerst diese kaufmännische Zeit hinter mich gebracht, habe in verschiedenen Stellungen gearbeitet, mich aber daneben auf dem zweiten Bildungsweg weitergebildet, vor allem in der Geschichte, in der Soziologie, in der Psychologie und in den Sprachen. Ich wurde dann Geschäftsführer, wie Sie schon angetönt haben, in verschiedenen Organisationen, einerseits im Umweltschutzbereich und andererseits im Theaterbereich. Und konnte dadurch meine Neigungen besser ausleben. Schließlich habe ich mich 1983 verselbstständigt als Publizist und dadurch eröffneten sich mir neue Möglichkeiten, meine schreiberischen Neigungen, zu denen ich mich besonders, also die mich besonders stark, besonders stark bewusst wurden. Und dann eröffneten sich mir die Wege zu Redaktionen bedeutender Zeitungen hier in der Schweiz als ständiger Mitarbeiter, vor allem in den Bereichen Umweltschutz, Umweltpolitik, aber auch Theaterkritik und anderen kulturellen Themen, die ich bearbeitet habe damals. Ich war auch Gründer einer Literaturabteilung in einem Kulturhaus in der Stadt Uster. Das hat mir mächtig Spaß gemacht und dort habe ich verschiedene eigene Projekte auch verwirklicht, indem ich Texte über bedeutende Persönlichkeiten verarbeitet habe zu szenischen Lesungen zusammen mit Musikerinnen, Musikern und anderen Künstlern. Und ja, hat dann den Weg geöffnet und die Lust auch verstärkt, etwas tiefer in die Hosen zu steigen und ein Buch zu wagen.
Ah, ja.
Das Buch, die Idee dazu, das haben Sie bereits angetönt, entstand eigentlich aus einem Vortrag, den ich einmal gehalten hatte in Zürich. Und ich merkte dann, da liegt noch einiges mehr drin. Das möchte ich vertieft behandeln. Und so ist dann das Buch vom Geschenk der Stille entstanden und ich war außerordentlich froh, dass Sie da mitgezogen sind und mir sehr viel geholfen haben in praktischen Fragen, die mir damals zu wenig bewusst waren, was das alles mit sich bringt. Sie waren eine strenge Lehrerin, das muss ich sagen, aber das war gut. Etwas anderes wäre mir auch nicht lieb gewesen. Wir hatten dann damals einige Diskussionen über Nebensächlichkeiten. Eigentlich letztlich haben wir es immer sehr gut gefunden und der Prozess, der Schreibprozess ist dann flüssig von sich gegangen. Und das Buch konnte dann im September 22 in Druck gehen und kurz vor der Festtagszeit dann herauskommen. Etwas enttäuschend war für mich dann die Reaktion. Ich habe das Buch ich wusste, dass das Thema ein Thema ist für ein spezielles Publikum, denn Stille setzt doch einiges voraus. Und ich wusste aber, dass das Thema hochinteressant ist, wenn man sich in dieses vertieft, zumal sich die größten Geister der Welt, der Kulturgeschichte der Menschheit sich damit befasst haben. Und deswegen habe ich mich da nicht abhalten lassen durch solche, ökonomische Schwierigkeiten am Anfang. Inzwischen habe ich das Buch in verschiedenen Kreisen vorstellen können durch Lesungen. Und da in die Diskussion, die letzte fand gestern Abend in Zürich statt, die waren sehr interessant. Und haben mir gezeigt, dass man damit die Menschen schon treffen kann. Als Nächstes möchte ich ein Projekt in Angriff nehmen.
Ja, jetzt bleiben wir aber erstmal noch mal. Können Sie doch mal ein bisschen zu dem Konzept Ihres Buches was sagen? Und auch, weil Sie sagen, Zielgruppe, ja, Stille geht ja erstmal so ein bisschen an einem vorbei in der heutigen lärmigen Zeit. Ne? Was ist das Konzept Ihres Buches? Wie haben Sie, Sie hatten das ja schon voll geplant, als wir uns auch kennenlernten. Ne?
Also das Stille Buch meinen Sie jetzt?
Ja, ja, darüber sprechen wir ja heute erstmal.
Das, ja, das ist das war noch ein sehr fruchtbarer und in menschlicher Hinsicht, aber auch in fachlicher Hinsicht, denn ich hatte ja niemanden sonst außer mir selber, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Ja. Und ich wollte auch nicht ganz bewusst das nicht an die große Glocke hängen, schon zum Voraus, sondern erst machst du mal die Arbeit und dann sehen wir weiter. Und bevor das Manuskript nicht auf dem Tisch liegt und begleitet wirst, geht da nichts raus. Ich hätte das ja auch in der Schweiz machen können, aber zufällig bin ich dann eben auf Ihr Word-Buch gestoßen und so gut, haben ja. wir den Kontakt aufgenommen. Und ich merkte dann schon, ja, es bei Word, mit Word allein, diese Dinge waren mir einigermaßen vertraut, aber nicht in allen technischen Details und Möglichkeiten, die Sie mir dann durch das Buch und dann auch in der Praxis eröffnet haben. Ich denke, das ist für angehende Autoren sehr wichtig, dass sie darüber auch Bescheid wissen. Denn eine gute Idee haben, ist das eine, sie auch umsetzen können, also handwerklich umsetzen können, das ist ein anderes Thema. Und da haben Sie mir ausgesprochen viel geholfen.
Ja, danke schön. Also ich bin nicht immer ganz große Werte darauf, dass man erstmal ein Konzept hat und so eine Gliederung entwickelt. Das hatten Sie, für Sie ist das vielleicht jetzt so eine Nebensache, aber ich kann mich erinnern, dass Sie damals schon mit so einer fast fertigen Geschichte gekommen sind. Was war eigentlich Ihr Konzept für dieses, also über stilles Schreiben? Das ist ja schwierig eigentlich, ne?
Ja, also die Schwierigkeiten bestanden eigentlich in der Unterschätzung der zeitlichen Frage. Ich habe gemerkt, dass ich zu optimistisch war bezüglich des Aneinander-Vorbeibringens eines schriftstellerischen Werkes und den übrigen Aufgaben, die ich hatte, die waren immer noch recht happig. Und so muss ich zuerst zirkeln und schauen, wie ich das aneinander vorbeibringe. Und das ist mir dann schließlich doch gelungen und wir konnten die Termine einhalten. Ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, dass ich eigentlich ein routinierter Schreiber war, schon
ja,
bei, zu Beginn.
Ja, wir haben ja den da hier einen Plan auch gemacht, ne? Weiß ich noch.
Ja, und aber eben diese Unterschätzung auch der Nachbearbeitung, des Korrektorats, der Feinarbeit und des Feilens an kleinen Details, da haben Sie ja auch wiederholt und sehr hartnäckig, Gottlob, auch auf Finessen aufmerksam gemacht, die ich, obwohl vertraut mit der deutschen Sprache, aber eben auf der anderen Seite auch als Multilinguist vielleicht nicht immer ganz so exakt war. Und da kam dann die deutsche Gründlichkeit, Beate Forstbach, zum Vorschein und das hat dem Manuskript gut getan.
Danke, das freut mich. Ja. Herr Bardinati, erzählen Sie doch unseren Zuhörern mal ein bisschen was über den Inhalt Ihres Buches.
Also das Buch geht eigentlich um die Stille, sowohl in der Bedeutung des Wortes. Was ist Stille? Was ist der Gegenpol? Was ist Lärm? Was weiß man heute darüber in den Naturwissenschaften, also in der Medizin, in der Psychologie und anderen naturwissenschaftlichen Bereichen? Und den Hauptaspekt habe ich dann aber doch auf das gelegt, was große Geister aus der Kulturgeschichte der Menschheit über die Stille ausgesagt haben, aus den großen Religionen, aber nicht nur aus der Vergangenheit. Ich habe bewusst auch die Gegenwart mit einbezogen, habe Autoren, die bis heute Wesentliches über die Stille gesagt haben, aus verschiedenen Blickwinkeln zu Wort kommen lassen, verarbeitet und diese verarbeitet. Und namentlich bin ich auch den Künsten auf den Grund gegangen, habe gemerkt, die Stille hat auch für die Kunst und die Künste ganz allgemein in allen Bereichen der Musik, in der Literatur, vor allem in der Lyrik und im Theater in verschiedenen Aspekten etwas mit der Stille zu tun. Ich nehme nur ein Beispiel. Wenn man einen Film oder im Theater sitzt und lange etwas nicht passiert, die Schauspieler schauen sich nur an, das sind für mich immer die hochspannendsten Momente. Nicht da, wo sie sich den Kopf voll schwatzen, sondern eben nicht reden. Und dann kann jeder selber reflektieren, was jetzt da abgeht zwischen den Figuren. Und das war für mich immer sehr spannend, zumal ich ja selber Theater gespielt habe und dort unter die Fittiche einer sehr guten Regisseurin aus Petersburg kam, die in der Schweiz lebt, hier mit einem Schweizer verheiratet ist und die eine sehr wichtige Theaterlaufbahn gemacht hat. Und die hat in der Schweiz verschiedene Projekte realisiert und ich durfte da mal unter ihr arbeiten. Und da habe ich gelernt, was ich da alles noch braucht und was es mir nützt, über die Kenntnisse der Schreibe, über das Sprechen. Denn Sprechen will ja auch gelernt sein. Und vor allem eben habe ich dann auch die andere Seite der Sprache kennengelernt, nämlich die psychologische und damit auch den Menschen. Was macht den Menschen aus? Was macht mich aus als Individuum? Und so bin ich eigentlich immer tiefer in diese Materie hineingestoßen. Und dann am Schluss des Buches lasse ich neben nach den verschiedenen Kunstdisziplinen mache ich ein Fazit in Form von persönlichen Empfehlungen, wie man mit der Stille umgehen kann und sollte, meines Erachtens, und habe Zitate gebracht, ganz am Schluss noch von bedeutenden Denkern aus allen Kulturräumen, 5000 Jahren, und das hat gerade auch gestern Abend wieder, dieser Aspekt ist sehr, sehr gut angekommen. Vor allem, wenn ich es auch gut darbringen kann. Und habe gemerkt, ja, ich habe eine Menge durch die verschiedenen Menschen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, zuletzt durch sie, gelernt, wie man etwas, das einem wichtig ist, und hier eben das Thema Stille rüberbringen kann. Rüberbringen kann. Das war eine Knacknuss, denn ich.
Ja, das ist
die haben mir ja, sie haben mir mal selber einmal gesagt, Herr Badilatti, stellen Sie Ihr Licht nicht zu sehr unter den Scheffel. Und das stimmt. Ich bin kein guter Vermarkter meiner selbst. Allerdings habe ich inzwischen eine eigene Homepage geschaffen, einfach einmal, um zu schauen, was jetzt passiert damit, ob das etwas bewirkt, was die Vermarktung des Geschenks der Stiele anbelangt. Ja.
Ja, die Homepage, welche Adresse hat die? Marco Badilatti, Publizist oder so? Wir schreiben das auf jeden Fall unter das Video.
Ja, also die Website heißt www.badilattipublizist.ch.
Ja, wir haben ja auf unserer Verlags-Homepage, edition-forsbach.de, haben wir ja auch eine Seite über Sie mit Bild und Text. Und da steht auch diese Homepage-Adresse drauf. Weil Sie sind ja nicht in den sozialen Medien vertreten, wie so ganz viele heute. Ja. Und das ist ja auch das besondere Thema gewesen, über das wir uns unterhalten haben.
Ja.
Weil Sie wollen ja auch eine Menge bewirken. Also Sie haben ja schon richtig gesagt, einmal als Autor, das Buch schreibt man für sich selbst natürlich auch, aber auch für die anderen. Nur Sie müssen ja davon erfahren, die anderen. Und warum haben Sie das Buch, was haben Sie selber davon gehabt, Herr Badilatti, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
Ich habe nicht verstanden.
Was haben Sie selbst davon gehabt, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
Meine Erwartung war damals, Menschen anzusprechen, die dafür empfänglich sind. Im Wissen, dass das ein begrenzter Kreis sein wird. Das war mir zum Vornherein klar. Die Stille ist kein Thema für die große Masse.
Ganz im Gegenteil.
Und deswegen war mir auch Ihr Verlag so sympathisch, weil ich gesehen, das ist ein kleiner Verlag. Wäre ich damit zu einem großen Verlag, wäre das wahrscheinlich liegen geblieben und ich hätte wahrscheinlich nie eine Antwort bekommen. Man hat gesagt, das ist uninteressant, das Thema. Und ich habe dann gemerkt, ja, aufgrund der Themata der anderen Bücher aus Ihrem Verlag, das könnte die richtige Ansprechpartnerin sein. Ja, und ich hoffte, damit den Menschen, die das Buch lesen, noch mehr aufzuzeigen, was hinter der Stille alles steckt. Und ihn teilhaben zu lassen an meinen Recherchen, die ich damals, als ich mit ihnen Kontakt aufnahm, praktisch abgeschlossen hatte. Ich habe meine ganze Dokumentation war schon vorhanden. Und jetzt sehe ich, dass das Früchte trägt aufgrund der Lesungen, die ich jetzt gestern und am Freitag in Basel auch vor einem erlauchten Kreis vortragen konnte und das zu intensiven Diskussionen geführt hat.
Ja.
Und vor allem auch zu Kontroverse, ja, ist denn der Lärm nur schlecht? Man hat mich gefragt, ja, ist der Titel nicht etwas verfänglich? Und ich habe gesagt, nein, so ist er entstanden auf einer Alpoben. Die Idee ist dazu, ist gekommen, als ich zuerst ganz allein auf einer Alp oben gemerkt habe, ja, was da in mir vorgeht. Als elfjähriger Hirte während der Schulzeit, da war es in unserem Dorf üblich, dass nicht bäuerliche Kinder in der Schulferienzeit, der Sommerschulferienzeit, den Bauern helfen. Und ich habe mich da entschieden für die Hirtenrolle, weil ich wusste, da bin ich dann weit oben ganz allein. Ich wollte nicht heuen unten im Tal, sondern oben, möglichst nahe bei den Bergen, und die ich ohnehin schon gern hatte und wo ich mich immer schon etwas näher dem Himmel fühlte, wenn Sie so wollen.
Ja, wo Sie das jetzt gerade sagen, muss ich auch mal was Persönliches sagen. Dieses Titelbild, diese Berge, die da auf dem Bild zu sehen sind, das ist ja mein Ort der Stille, mein ganz persönlicher, wo ich zuerst mit meinem Mann gewesen bin, der also schon über 10 Jahre tot ist und wo ich also immer wieder hinfahre, Armenterola in den Dolomiten ist das. Und ich weiß, als ich das erste Mal mit meinem Hund dahin wollte, war die Vorher fuhr der Hund nicht im Auto mit. Es hat ein paar Jahre gedauert. Ich habe auch, mein Mann war auch sehr krank. Und dann habe ich gesagt, wir fahren dahin, weil ich dem Himmel da sehr nahe bin. Dieses Aventerola liegt 1630 Meter hoch. Und das Foto ist im Grunde eins meiner Lieblingsbilder von dort, dass ich Ihnen, und das passt hier auch eigentlich von der Motivation sehr, sehr gut dahin, ein Ort der Stille und diese Erhabenheit der Berge. Also ich war im September da, fahre also auch jetzt im Dezember nochmal dahin mit meinem Hund und ich spüre das immer ganz, ganz deutlich, diese Erhabenheit der Berge. Die stehen da schon tausende von Jahren, sage ich immer. Die geben mir unglaublich Mut und Kraft, wenn ich da oben bin. Ne?
Ja,
also
ja.
Gar nicht um die. Ich kenne da auch viele Leute. Aber ich gehe am liebsten halt mit meinem Hund da spazieren und genieße einfach diese Landschaft mit diesen wahnsinnigen Bergen. Und deswegen passen wir da, glaube ich, ganz gut zusammen. Und ich hatte ja auch noch Ihnen Fotos vorgeschlagen von der Ostsee, wo ich eben viele Jahre gelebt habe. Aber die Berge waren halt auch ihrs und das passte halt so gut, ne? Und es ist also auch sehr schön, freue ich mich sehr darüber, dass der Toni Wieser, der Chef von dem Hotel Aventerola, ihre Bücher gekauft hat vor Weihnachten 2022 und in jedem Zimmer steht so ein Buch.
Ja. Ja.
In jedem Zimmer dieses Hotels und das dauert eine Weile, weil da stehen viele Bücher. Ich habe also selbst mal ein Buch geschrieben über Aventerola, der Geist von Aventerola. Das gibt es auch dann in Italienisch und in Englisch inzwischen. Und das steht auch auf den Zimmern. Das dauert dann eine Weile, bis die Gäste merken, dass da so kleine Schätze sind. Ne, in ihrem Zimmer.
Ja, ja.
Und es ist dann neulich ein Italiener zu mir gekommen, der hatte halt Verwandte in Amerika und in Deutschland auch, und da musste ich überall was reinschreiben in die Bücher. Der hat dieses Aventerola-Buch in allen Sprachen gekauft. Und ich denke, mit Ihrem Buch wird es genauso sein. Diese Stille muss man auch erstmal entdecken, ne?
Ja, ja.
Das Wort ist, das ist ja, die Leute kommen denn dahin und ne, die fahren immer, heute ja immer kürzer, weil es ja sehr teuer alles ist und so. Und die kommen gar nicht so richtig zur Ruhe. Und ich fahre jetzt nochmal hin, zweieinhalb Wochen, weil ich war im September da und war mit einer Autorin da und hatte eigentlich gar nicht diese Zeit und diese Ruhe zu genießen.
Ja, ja, ja.
Und
aber ich nehme an, Ihre Berner Sennhündin, der gefällt es auch.
Der gefällt das unglaublich.
Das also kann damals, ich mir vorstellen.
Die Senta war ja die alte Berner Sennhündin, mit der bin ich ja, glaube ich, 16 Mal da gewesen.
Ja.
Die gehörte einfach schon dazu. Und jetzt die Kleine, damit war ich letztes Jahr zum ersten Mal da im September. Die ist jetzt ja inzwischen 2 Jahre alt. Jetzt im September waren wir da und die freut sich total und die genießt das. Berner Sennhunde sind eben eine Bergrasse auch. Ne? Und jetzt fahren wir halt im Schnee dahin. Ich hoffe, dass Schnee sein wird, wenn wir kommen. Und ja, und das genieße ich halt mit ihr zusammen. Wir laufen da ganz viel und ja, und ich habe mir vorgenommen, dass ich ihr Buch, das ja vor 2 Jahren erschienen ist, halt, übrigens, habe nachgeguckt, genau am 18.11. 2022 ist das offiziell erschienen. Also gestern vor 2 Jahren. Aber ich brauche das ja nicht mal mitzunehmen. Das liegt ja in meinem Zimmer, dein Aventerola. Ich werde einfach jetzt mit diesem Abstand von 2 Jahren das nochmal lesen. Habe ich mir vorgenommen. Und vielleicht können wir auch von den Inhalten einfach dem Publikum, heute ist ja alles online und alles muss schnell gehen, einfach noch ein bisschen mehr vermitteln. Denke ich mir. Dafür haben wir ja auch heute das Interview dann wo Sie ja erst gar nicht so ganz erpicht drauf waren, weil Online-Publikum kennt man nicht in der Regel. Das ist so ein bisschen was Ungewisses, aber eigentlich, ich habe eine gute Erfahrung gemacht damit. Ne? Ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt online und wir machen auch inzwischen Buchvorstellungen und dieser Podcast, das ist heute tatsächlich die 65. Folge von meinem Podcast.
Ja, ja.
Also, und ich habe 2019 damit begonnen, also vor 5,5 Jahren habe ich begonnen, also 65 Folgen ist schon, die 66. habe ich gestern schon aufgenommen, das geht dann um meinen Hund und ja, also das verbreitet sich einfach auch, ohne dass man das merkt, aber es dauert halt immer seine Zeit, ne? Und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass wir das also heute jetzt machen können. Und ja, jetzt eine Frage stelle ich immer an die Autorin in diesem Interview. Glauben Sie, dass man mit Büchern das Leben nachhaltig verändern kann?
Ja, es verändert einen natürlich schon allein beim Schreibprozess. Ein Buch setzt große Selbstdisziplin voraus. Und diese muss man erstmal aufbringen und den Willen, es auch durchzuhalten. Dazu braucht es auch das nötige Handwerk. Etwas, das ich bei Ihnen besonders auch geschätzt habe, dass Sie darauf sehr Wert legen, denn es waren bedeutende Autoren, mit denen ich mich schon früh bezüglich des Handwerks des Schreibens auseinandergesetzt habe. Wir kommen vielleicht noch später darauf zurück, aber auf jeden Fall gehören Leute dazu, die ich meine, auch schon von Ihnen gehört zu haben, unter anderem den Herrn Schneider.
Ja.
Aber ich denke auch an
Schneider.
Ja, Journalist. Ja, ja. Also ich denke schon, dass das Schreiben das Leben verändert und auch das Wesen verändert, weil man ist ja auf sich selbst zurückgeworfen mit seinem Thema. Und muss, wenn man es wirklich gut machen, möglichst gut machen will, und das setze ich mal voraus, dass jeder das an sich möchte,
ja, auf jeden Fall.
Und nicht einfach daraus losschreibt, ohne zu wissen, worauf er sich da einlässt. Man möchte sich ja keine Blöße geben. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das Schreiben allein schon einen verändert. Und nachher die Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema erst recht. Ja,
das glaube ich aber auch. Ne? Ich habe jetzt hier ein neues Buch, auch spielt auch in den Dolomiten, also das Cover. Wer leben will, muss fühlen. Das erscheint jetzt in einigen Tagen. Ich zeige Ihnen mal, es ist also auch ein Bild aus den Dolomiten halt. Und da schreibt eine Frau, die also psychische Probleme bekommen hat in ihrem Alltag, und die beschreibt also diesen ganzen Prozess und auch welche Rolle die Berge dabei gespielt haben.
Ja, ja,
wir hatten überlegt, ob wir das erst nennen, also Bergwanderungen, aber haben wir dann doch nicht. Es geht also um Weg aus Burnout und Panik zurück in ein erfülltes Leben. Und da spielen aber diese Aufenthalte in den Bergen eine sehr, sehr große Rolle bei ihr. Und ich glaube, dass sie durch das Buchschreiben auch noch mal wieder einen Schritt weitergekommen ist in ihrer persönlichen Entwicklung. Ne?
Ja, ja, ja.
Also auf jeden Fall und in ihrer Heilung auch. Ne? Ja, Herr Badilati, wir wollten uns das vorhin schon verraten und da habe ich Sie noch ein bisschen gebremst. Welches Buch planen Sie denn als nächstes?
Also es setzt im Prinzip an, wo ich mit der Stille aufgehört habe. Nämlich bei ein sehr ähnliches Thema, wie Sie sich vorstellen können, nämlich Selbstgespräche, Gespräche mit sich selbst.
Ja.
Auch das ein Thema, wo ich anknüpfen kann an große Geister der Kulturgeschichte und anhand von der Begegnung mit diesen Persönlichkeiten und eigenen Erfahrungen, die ich aus einer Krisensituation, bei persönlichen Krise gemacht habe, als ich einmal das Bedürfnis hatte, einfach nichts anderes zu machen, als zu wandern. Zu wandern. Im Sinne, wie im Mittelalter das gemacht wurde, um zu sich selber zu kommen. Und zwar ganz allein. Ich habe die Schweiz zweimal von Norden nach Süden, von Deutschland nach Italien und von Österreich nach Frankreich durchwandert, Mutterseelen allein, und habe gemerkt, das ist ein Gesundbrunnen erster Güte. Da möchte ich Erfahrung daraus einbringen, aber auch sie verbinden mit dem, was andere Menschen dazu darüber gesagt haben. Und ich denke, dass es wäre vermessen, jetzt zu glauben oder zu hoffen, ich wüsste schon bis in allen Details, wie es aussehen soll. Ich habe zwar eine Inhaltsstruktur ausformuliert, ich arbeite an dieser ständig weiter, verdichte sie und hoffe, dann in Bälde auch ein Exposé darüber zu verfassen. Sobald ich mir klar bin, so will ich es definitiv machen. Denn ich fände es schade, wenn ich zu früh das kreative Moment abblocke durch ein zu fixes Konzept. Ja. Da möchte ich flexibel bleiben und neue Gedanken einfließen lassen und beobachte, dass das laufend passiert. Wenn man mal wenn man die Geister loslässt, dann lassen sie einen nicht mehr los.
Ja. Ja, und beim Schreiben kommen ja auch erst die kreativen Ideen. Ne?
Ja, ja, ja.
Das kommt ja dann auch erst, aber das wird ja alles angeregt. Ne? Ja, lässt ja auf etwas ganz Interessantes also hoffen und sich freuen. Also ich hatte Ihnen ja, glaube ich, heute auch noch geschrieben, ich mache ja zweimal am Tag einen Waldspaziergang mit meinem Hund. Der redet ja auch nicht, Gott sei Dank. Ja. Das ist für mich, also diese zwei Stunden am Tag sind für mich auch unglaublich wichtige Momente oder Stunden. Ich habe also ein Buch über die Frieda geschrieben, eigentlich über die Welpenzeit. Und da gibt es einen zweiten Teil Waldspaziergänge. Das wollte ich eigentlich erst als Extrabuch machen. Da habe ich gedacht, naja, ist ja gar kein Thema. Aber gestern in dem Podcast mit der Züchterin, die da auch beteiligt war an dem Buch, habe ich gedacht, es ist vielleicht doch ein Thema, diese Waldspaziergänge mit dem Hund, aber als gesondertes Buch, nicht für die Erziehung des Hundes, sondern für mich.
Ja, ja, ja.
Also unglaublich, wie das. Ich fahre dann auch immer 5 Kilometer mit dem Auto dorthin und dann geht's los und bei Wind und Wetter sind wir dann da und wie der Wald sich verändert. Ich kannte das gar nicht in meinem Leben. Ne? Erst durch den Hund habe ich das kennengelernt. Also seit 2 Jahren ungefähr machen wir das. Und diese Waldspaziergänge sind halt auch für mich selber ganz sehr, sehr wichtig. Ne? Also das, weil Selbstgespräche, das ist ja auch das, was man im Coaching vor allen Dingen den Leuten sagt, viele Leute machen negative Selbstgespräche, ne? Und hast du wieder was Blödes gemacht oder hast du falsch gemacht und so. Und ich habe halt seit vielen, vielen Jahren gelernt, wie man sich auch beeinflussen kann durch Selbstgespräche. Ich arbeite ja vor allen Dingen mit Affirmationen von der Louise Hay, die mein Vorbild ist, also Amerikanerin, die mit 58 Jahren damals ihren Verlag gegründet hatte in Amerika. Inzwischen ist sie leider verstorben mit fast 91, aber die regt auch diese Selbstgespräche an. Ne? Und ich habe Sprüche von ihr, einen Zettel im Badezimmer, den ich mir jeden Morgen vor dem Spiegel sage.
Und ich glaube, es ist Viktor Frankl, der seinerzeit über die positive Selbstmotivation ein Werk verfasst hat. Das habe ich seinerzeit auch gelesen, beziehungsweise als Kassettenprogramm angehört. Das hat mich diesbezüglich beträchtlich beeinflusst. Und nun ist es aber so, dass ich denke, die Selbstgespräche haben neben diesem Aspekt natürlich auch die Wirkung, dass man sich auch mit seinen Schattenseiten auseinandersetzen muss. Und das kann recht ungemütlich werden, ist aber sehr spannend. Ist aber sehr spannend, denn auf der einen Seite entwickeln sich Gedanken, Gefühle, Träume, Hoffnungen, Wünsche, Ziele und so weiter, werden mit denen sind wir konfrontiert und daneben aber auch eben mit den Schatten, Schwächen, Ängsten, Traumata, Enttäuschungen und Niederlagen. wie sie nun einmal wahrscheinlich im Leben eines jeden Menschen vorkommen. Aber nicht jeder kann nachher damit gut umgehen. Im Gegenteil, ich frage mich manchmal, ob wir nicht in einer Zeit leben, wo die Menschen allzu sehr aneinander vorbeireden, weil sie schlicht nicht wissen, wie sie mit dieser Seite, die eigentlich aus der Psychologie und der Psychiatrie schon längst bekannt ist, umgehen sollten und können und dann hoffnungslos verloren sind. Und da denke ich, dass ein Buch helfen kann.
Toll.
Also in diesem Geist packe ich das an und hoffe, da weiterzukommen.
Ja, ich bin jedenfalls gespannt, lieber Herr Badinati. Wir kommen jetzt so allmählich zum Schluss. Gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweisheit, die Sie unseren Hörern schenken, die Sie uns allen schenken könnten?
Ja, da wollte ich bescheiden sein und an den Dichterfürsten Goethe erinnern. Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Und mit dem Guten denke ich, es liegt in uns selber. Und mit den Selbstgesprächen hoffe ich, da etwas noch tiefer in diese Materie drängen zu können. Denn Bücher gibt es ja an sich schon recht viele. Sie haben mich gefragt, ob ich Bücher kenne, die ich empfehlen könnte. Da habe ich ein paar herausgeschrieben. Das ist Hans Reimanns Vergnügliches Handbuch der deutschen Sprache, Dirk Meineckes Von der Buchidee zum Bestseller, Wolf Schneiders Handbuch für attraktive Texte, Deutsch, und namentlich, dieses Buch hat mich besonders geprägt, Ludwig Reiners Stilkunst. Denn ohne Beherrschung des Handwerks sind beim Schreiben Hopfen und Malz verloren, denn auch auf diesem Gebiet ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die Losung heißt auch hier, wie in allen anderen Bereichen, üben, üben, üben. Feilen, feilen, feilen.
Ja.
An Filmen über dieses Thema kommt mir leider nichts in den Sinn, mindestens spontan nicht, obwohl es sie häufig gibt, ich weiß es. Aber ich könnte jetzt nicht abrufen. Ja.
Ja, super, Herr Badinati. Das war ja sehr gehaltvoll und sehr interessant und aufschlussreich. Und ich sage einfach mal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie für dieses schöne, umfassende, tiefblickende Interview. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und euch auch, den Zuhörern. Und vielleicht ein Hinweis, wer gerne mit mir in Kontakt treten möchte. Man kann also ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchen über meine Homepage beateforsbach.de. Da gibt es das Menü Kontakt und da findet ihr den Punkt Terminvereinbarung. Also eine halbe Stunde kostenloses Beratungsgespräch ist immer zum Kennenlernen eine gute Sache. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt das wahr und ich wünsche euch allen und Ihnen auch vor allen Dingen, Herr Badinati, eine super schöne Zeit. Bald beginnt die Adventszeit und das Ende des Jahres. Und genießt alles, genießt die Stille vor allen Dingen auch in dieser stillen Zeit, die ja jetzt auch im Moment im November ist. Und dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, Frau Forsbach. Alles Gute Ihnen auch. Freue mich auf das nächste Projekt mit Ihnen.
Ja, danke schön, Herr Badinati.